16, das ist dann schon eine recht gute, aber das sind halt für die Gastronomie. Das ist jetzt von Lamasocco.
Das haut mich jetzt um, Florian. Wie viel kostet diese Espressomaschine? Und das ist nur, ich sage jetzt mal, als Vollautomat gewohnter Mensch, das ist ja nur eine simple Siebträgermaschine. Ich weiß, Kaffeeröster sehen das völlig anders.
Genau, da kann man sogar zwei Kaffees gleichzeitig quasi, zwei Bezüge ziehen, auf jeden mit zwei Gruppen. 15.000 Euro darf man dafür bestimmt hinlegen. Ich denke mal sogar netto. Das heißt, da kommt noch einiges dazu. Dazu kann man sich dann noch den passenden Milchaufschäumer oder die passende Mühle holen. Ja, dann ist man ganz schnell, wenn man so ein kleines Café aufmacht, so bei so 20.000 Euro für das Basisequipment.
Kaffeekultur ist teuer. Derjenige, der das sagt, ist Florian Müller, Röstmeister im Johann-Jakobs-Haus zu Bremen. Als ich ihn traf, war mir noch nicht bekannt, dass seine berufliche Heimat in Bremen so gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was einst die Krönung des deutschen Kaffeemarktes darstellte. Aber das soll er uns selber erzählen. Deutsches Reiseradios Podcast 322 aus der Stadt, die lange Zeit für Kaffee stand, neben Hamburg versteht sich. Johann Jakobs war kein Bremer Pfeffer, aber darf man ungestraft Kaffeesack sagen? Wir werden es klären. Da, wo er einst wirkte, wo die Zentrale des Jakobs-Kaffeehandels entstand, wurde mit Renovierung des Bremer Balgeviertels ein neuer Kaffeetempel errichtet. 2020 fertiggestellt in der Einkaufsmeile und Fußgängerzone U-Bahn-Straße. Der große Konzern war längst umgezogen. Unter anderem dank seiner Hilfe wurde ein Bremer Handelshaus nachempfunden. Genau dort, wo der erste Jakobsche Kaffeehandel angesiedelt war. Und genau da bin ich mit Florian verabredet. Zielsetzung: so viel wie möglich über Kaffeeproduktion und Rösten sowie Kaffeekulinarik erfahren. Ein bis heute wichtiger Faktor in Bremen. Damit herzlich willkommen bei Jakobs oder im Johann Jakobs Haus in Bremen. Ich habe jetzt eben gelernt, Jakobs und Jakobs ist nicht mehr unbedingt dasselbe heute.
Genau, wir befinden uns zwar im Johann Jakobs Haus, das ist die Geschichte der Familie Jakobs, aber das unterscheidet sich dessen, dass das Haus noch die Geschichte trägt, aber wir haben mit dem Konzern Jakobs nichts mehr gemein. Wir rösten hier nur Spezialitätenkaffee, also Kaffee, der fair gehandelt wurde, wo klar ist, wo kommt er her, wie heißen die Bauern, was ist das für eine Bohne, wie wurde die aufbereitet und dort haben wir den Rubiak, heißt das Ganze am Ende, Rubic aus dem Lateinischen von der Kaffeepflanze, da findet man uns und ja, das ist so mit dem klassischen Kaffee, den man von heute vielleicht noch kennt, vakuumverpackt, 500 Gramm, hat er halt nicht mehr so viel mehr zu tun. Und wir versuchen halt mehr und mehr Fokus auf ja, die Herkunft des Kaffees, die Aufbereitung und auch die Vielschichtigkeit, die so ein Kaffee auch mit sich bringen kann, einfach mehr Wert darauf zu legen und das zu zeigen. Man blickt auf eine riesige Geschichte auch zurück, was ja was Schönes ist. Der Spezialitätenkaffee beleuchtet dieses ganze Produkt. Kaffee ist auch einfach ein sehr privilegiertes Gut, was wir hier uns leisten können. Und erst wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt wissen, wo der Kaffee herkommt, wir wollen einen fairen Preis bezahlen auf der Farm und das den Leuten mitgeben, dann merkt man erst, wie viel Arbeit da drin steckt. Also der Farmer muss Geld bekommen, dann wird der Kaffee von der Farm quasi zur nächsten Station, das nennt man dann zur Waschstation, Washing Station gebracht. Von der Washing Station wird der Kaffee dann quasi zum Hafen gebracht. Vom Hafen wird er dann mit einem großen, meistens ist es noch ein Containerschiff, man kann das auch mal segeln zwischendurch, das Ganze. Ganz schlimm sogar, dann wird er noch geflogen. Und dann kommt er hier, meistens nach Hamburg, manchmal auch nach Bremen, wird dort ins Lager gebracht und dann können wir erst den Kaffee hier haben. Das heißt, bis der Kaffee überhaupt von der Farm bis hierhin ist, vergeht erstmal ein halbes Jahr. Und ja, da ist eine ganz spannende Reise auf jeden Fall.
Ja, und wenn man dann noch an Fairtrade denkt und alle möglichen anderen Sachen, dann ist vielleicht nachvollziehbar, dass selbst heute Industriekaffees problemlos das Kilo über 20 Euro kosten.
Ja, Also 20 Euro ist ja auch noch ein okayer Preis, wenn man überlegt, dass wir in Deutschland immer noch die Kaffeesteuer haben. Das heißt, wenn wir Kaffee für 15 Euro einkaufen, beim Rösten verlieren wir nochmal Wasser. Das heißt, wir verlieren so 15% Wasser mindestens. Das heißt, von dem Ganzen haben wir nochmal 15% drauf am Ende. Nehmen wir mal als Beispiel, der Kaffee kostet nur 10 Euro im Einkauf, ein bisschen weniger. Dann hätten wir schon 11,50 Euro. Dann kommt die Kaffeesteuer da drauf. Dann sind das nochmal 2,19 Euro. Dann habe ich da noch kein Gas von bezahlt, keinen Mitarbeiter. Dann muss ich irgendwo wahrscheinlich auch noch eine Miete zahlen. Dann muss das verpackt werden in einer am besten schönen Verpackung natürlich. Dann hört sich jetzt schon gerade 20 Euro ganz schön preiswert an. Man möchte ja auch noch einen Gewinn erzielen oder auf jeden Fall überlebensfähig sein. Oder in neue Apparate, so ein Röster muss bezahlt werden. Ja.
Ich merke schon, der Mann kennt sich aus. Florian Müller ist nicht umsonst Röstmeister. Wie wird man sowas eigentlich?
Man merkt irgendwann, dass man immer mehr und mehr für Kaffee brennt. Damals hat das vor jetzt, glaube ich, 8, 9 Jahren angefangen. In Heilbronn ging es damals das erste Mal los. Da wurde ich vom Kaffeehaus Hagen dort so ein bisschen gecoacht von Herrn Hagen und haben dort eine Röstmaschine noch gestellt bekommen am Unicampus und haben dann da angefangen, mehr und mehr mit Kaffee zu hantieren auch. Ich war damals schon für einen anderen Kaffeebetrieb am Arbeiten, aber mehr so als Barista und bin dann mehr und mehr, wollte ich wissen, wie funktioniert denn das Rösten, was hat das für Einflussfaktoren, wie funktioniert das mit dem Kaffee. Und da bin ich das erste Mal halt mit dem Rösten in Verbindung gekommen, fand das super spannend und auch interessant. Und habe dann mehr und mehr dieses, wie sagt man heute, Rabbit Hole des Röstens wahrgenommen. Anfang Corona habe ich mich entschieden, jetzt möchte ich nur noch Kaffee machen und Specialty und bin zu einer Rösterei gegangen. Habe dort die Möglichkeit bekommen, das Ganze mehr in einem etwas größeren Stil zu machen. Also größer heißt immer noch, wir reden von einem 20-Kilo Röster und also sehr, sehr kleinen Mengen, die man auch darstellen kann, wenn man das vergleicht mit anderen Röstereien, die rösten 90 Tonnen am Tag. Da rösten wir beim 20-Kilo Röster bei 100 Kilo am Tag und nicht 90 Tonnen. Und ja, da röstet man dann ganz, ganz anders, als man es vielleicht in einer Heißluftröstung. Dort habe ich das mehr und mehr aufgenommen. Man lernt eigentlich nie aus beim Rösten. Man achtet auf die Temperatur, man achtet auf den Geruch, man achtet auf die Farbe. Natürlich, jede Bohne ist am Ende individuell. Und je mehr man Kaffee trinkt und röstet, desto mehr versteht man auch, wie sich die einzelne Bohne verhält. Also sowohl die Feuchtigkeit ist wichtig, wie frisch ist der Kaffee, wie entwickelt die sich nach dem First Crack. Da kann man Bücher drüber schreiben, da gibt es auch schon Bücher. Also man muss da am besten jemanden haben, der einen dann an die Hand nimmt und sagt, so macht man das. Dann hat man natürlich die Philosophie der Rösterei, die man natürlich auch trägt. Möchte man eher ein bisschen italienischer rösten? Möchte man eher so diese modernen nordischen Röstungen haben? Das sind alles unterschiedliche Röstarten und die sind alle auch individuell.
Kaffee rösten. Bremen war ja lange, lange Zeit für Kaffeehandel, der Name Jakob sagte es, und da gab es noch sehr viele andere Kaffeehersteller, Produzenten, Röster, wirklich berühmt für Kaffee. Wie insgesamt natürlich, Hamburg ist das wahrscheinlich ähnlich, auch wenn es die Bremer vielleicht nicht so gerne.
Ich bin leider kein gebürtiger Bremer, dementsprechend habe ich die Fehde noch nicht ganz so mit der Muttermilch aufgenommen. Ja, also man sollte eher am Ende gegeneinander, macht eh nicht so viel Spaß, deswegen glaube ich ein Miteinander. Der meiste Kaffee, wenn er in Hamburg eh landet, kommt er danach nach Bremen. Also ja, das unterstützt man sich.
Eine lange Tradition, die halt dann auch in großen Konzernen endete. Nun reduzieren wir das jetzt wieder auf den Anfang. Das sind ja dann so Kleinigkeiten, die man Stück für Stück, wenn man sich mit Kaffee ein bisschen beschäftigt, lernen muss. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier Robusta-Kaffee und Arabica wird irgendwo an der Ecke vielleicht auch noch sein. Das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied. Das merkt man, wenn man beispielsweise schon mal einen brasilianischen Kaffee versucht hat, der dann tatsächlich aus ganz oder zu 100% aus Robusta-Bohnen bestand.
Ja, so im Volksmund hat man immer Arabica Robusta und dann unterteilt man von der Pflanzenart eigentlich in Canephora. Canephora hat dann die Unterart wiederum Robusta. Der Arabica wird höher angebaut, hat weniger Koffein, hat aber einen feineren Geschmack und ist ein bisschen, also ist komplexer einfach im Geschmack und hat ein anderes Geschmacksprofil. So ein bisschen kann man sich wie beim Wein das Ganze vorstellen, das finde ich immer eine schöne Herleitung, dass man sagt, Es gibt Rotwein, es gibt Weißwein, aber es gibt ja auch Chardonnay, Riesling und so weiter und so fort. Und je nach Anbauart, Anbauhöhe, je nach Rebe, die man hat, ob das dann ein großes Gewächs ist und erste Lage, so unterscheidet sich das auch beim Kaffee. Das heißt, wir haben hier auch da vorne Kaffees, die sind dann in so handlichen 30 Kilo Beuteln verpackt, vakuumverschweißt, um auch einfach diese Qualität so zu konservieren, damit der Kaffee perfekt hier ankommt und man schmeckt auch am Ende diesen Unterschied. Ob man das mag und möchte, ist ein Unterschied, aber am Ende robuster brauchen wir primär, um einen Blend zum Beispiel zu machen für einen Espresso, weil ein Robuster gibt einfach, Robuster hat mehr Koffein natürlich, ist nicht ganz so hoch angebaut, hat einen meistens mehr Körper, kräftigeren Geschmack, einen klareren Geschmack und der sorgt halt dafür, dass am Ende in einem Espresso der nötige Körper auch drin ist und man hat eine schöne Crema, das hilft natürlich, wenn man dann einen robusten Anteil, so der klassische Faktor ist dann immer so 30% für so einen Espresso. Aha. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche von der Aufbereitung des Kaffees, man kann Kaffee waschen, man kann ihn Honey aufbereiten, man kann ihn Natural aufbereiten und dann gibt es Kaffee natürlich aus aller Länder, auf der ganzen Welt.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch wenn den Deutschen ja vorgegaukelt wurde, dass ein vornehm aussehender Herr mit einem Hut prinzipiell nur in Kolumbien unterwegs ist, um die besten Kaffees und Kaffeebohnen der Welt einzukaufen, gibt es ja nun nicht nur Südamerika und Mittelamerika, sondern beispielsweise auch eine relativ, glaube ich, große Kaffeeproduktion in Afrika.
Ja. Also der Kaffee hat sogar den Ursprung im afrikanischen Kontinent. Man sagt eben, aus dem Jemen kommt eigentlich ursprünglich der Kaffee oder ist dort das erste Mal genutzt. Und je nach Kontinent, je nach Land hat man natürlich auch verschiedene Charakteristiken. Aus fast jedem Land versuchen wir natürlich immer einen Kaffee zu bekommen. Je nach Saison des Kaffees und Erntezeit des Kaffees ändert sich das natürlich. Unser Sortiment ändert sich so alle 3 Monate, haben wir immer mal wieder einen neuen Kaffee, weil dann in einem anderen Land die Ernte ist. Zum Beispiel ist jetzt gerade ein Kaffee aus Äthiopien auf dem Weg nach Hamburg, wo wir gesagt haben, aus der Farm wollen wir unbedingt einen Kaffee haben. Dann haben wir mit der Farmerin geschnackt und die hat dann gesagt, ja, das können wir machen. Wir haben für euch extra so ein experimentelles Lot vor, also eine einzelne Kaffeecharge. Und die bekommen wir dann hier hin und können die dann auch mit rösten. Die haben wir dann vorher schon mal in so ganz kleinen Beutelchen als Testpaket bekommen, rösten die und sagen dann, ja, das passt. Dann eignet man sich über einen Preis, dann muss das Ganze noch hier hingebracht werden. Das ist ein großer Aufwand.
Ja. Aufwand, wir stehen jetzt hier neben Kaffeesäcken. Und dort hinten dreht sich was. Und da kommen wir zum Stichwort Kaffee rösten. Da will ich jetzt ein bisschen was drüber erfahren. Auf den ersten Blick heißt das ja, oh naja, das ist ein Röstautomat. Da wirfst du die Kaffeebohnen rein, dann drückst du auf den Knopf und der Automat weiß dann schon, wann er aufhören soll. Der muss sicherlich mal programmiert werden. Aber so einfach ist es mit dem Rösten sicherlich nicht.
Man fängt ja schon bei dem Kaffeesack an, der ja meistens handlich, 59 Kilo ist die leichte Variante, 69 Kilo ist die etwas schwere Variante. Da ist man das erste Mal gefordert. Das Ganze wird aufgeschnitten, in bei uns etwas handlicheren Größen verpackt. Dann sind wir so bei um die 12 Kilo, 10 Kilo in einem Eimer. Die werden zu unserer Röstmaschine gefahren und wir rösten auf einem Probat P12. Das ist jetzt unsere kleine für die Spezialitätenröstung, unsere Röstmaschine. Und dort kann man einstellen. Man kann die Brennerstärke einstellen, die Lüftungsstärke, die Trommelgeschwindigkeit einstellen. Man hat eine Unterdruckmessung. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit einen Einfluss haben. Und je nachdem, wie schnell sich natürlich eine Trommel dreht oder wie langsam sich eine Trommel dreht, hat das einen Einfluss auf die Bohnen. Am Ende ist es wie einen Kuchen backen. Wenn ich den Kuchen ganz schnell fertig bekomme und ganz heiß drehe, ist der bestimmt schon schön knackig braun von oben, aber noch roh innen. So ähnlich kann man sich das natürlich auch beim Kaffee vorstellen, nur dass sich das Ganze natürlich dreht.
Klar, und das mit dem Automaten war auch nicht so gemeint, weil wozu gibt es den Beruf des Röstmeisters?
Ja, das Schöne ist heutzutage, dass die Technik schon deutlich, also es ist eine Riesenunterstützung, wenn man das überlegt, diese ganz damaligen Maschinen, dann hatte man oben eine Temperatursonde, die dann dort reinging und musste halt per Hand ablesen. Und heute hat man das Ganze, man hat quasi das Ganze als Temperaturlog, das heißt, man sieht auf einem Graphen, die Temperatur wird dort aufgezeichnet. Nicht nur die Temperatur in der Trommel, sondern auch die Temperatur, die rausgeht. Und man hat einfach gleichzeitig noch, man nennt das dann die Änderung der Temperatur nach der Zeit. Also für die, die in Mathe damals aufgepasst haben, die erste Ableitung. Und diese Änderung der Temperatur, das ist so eine gezackelte Linie, die gibt quasi Auskunft darüber, was passiert denn da gerade mit der Bohne. Und danach arbeiten wir nach großen Teilen und wir können so viel mehr dadurch zeigen, aufzeichnen und auch halt wiedergeben, weil wir haben eine Röstung gemacht, wir sind unglaublich zufrieden, wir haben die hier verkostet und haben gesagt, boah, der Kaffee schmeckt so gut, wir wollen die nochmal so rösten. Dann nehmen wir das als Vorlage und wissen genau, zu welchem Zeitpunkt haben wir denn was gemacht. am Ende kommen natürlich immer wieder Einflussfaktoren dazu, wie ist draußen gerade ganz viel Wind, ganz viel Regen, ist die Röstmaschine heute nicht auf dem Punkt genauso heiß wie davor, da muss man natürlich nachjustieren. Und dazu gehört es halt zu wissen, okay, welche Faktoren muss ich denn mit einbeziehen? Unser Kaffee soll nächste Woche noch genauso schmecken, wie er diese Woche geschmeckt hat. Und ja, dazu ist es natürlich immens wichtig, einfach einen konstanten Prozess zu haben. Wir sehen auch gerade, der Kaffee kommt direkt aus dem Kühlsieb. Wird in Kisten direkt verpackt. Und hier hinter befindet sich gerade noch das ist die Rösttrommel. Oben hier drüber haben wir den Hopper, wo auch der Rohkaffee reingefüllt wird. Und mit dieser Klappe wird der Kaffee eingelassen in die Trommel. Und hier drunter befindet sich ein großer Brenner, ein Gasbrenner, der dafür sorgt, dass das Ganze geröstet wird, dieser Kaffee. Man sieht sogar hier in einem kleinen Fenster ein bisschen von dem ganzen Kaffee noch. Man sieht, ihn ist jetzt noch recht hell. Das heißt, der Kaffee verliert gerade seine Feuchtigkeit noch und wird dann gleich ein bisschen gelber. Man kann das auch riechen.
Ja, dieses Ding habe ich irgendwann schon mal gesehen.
Und es riecht auch noch ganz anders.
Allerdings, ja.
Und wenn wir jetzt ein bisschen warten, wird sich das gleich sehr, sehr schnell verändern. Hier hinter uns haben wir jetzt einen großen Bildschirm, wo wir einmal die Temperatur direkt ablesen können. Und da sind ganz viele verschiedene Linien drauf, wo man vielleicht so das Wichtigste, was sehr präsent ist, ist so eine dunkelblaue Linie, das ist die Temperatur. Und so eine gezackte Linie, das ist die Änderung nach der Temperatur, die ich eben erwähnt hätte. Und dann gibt es noch ein paar andere Steuerungen, wo man so klare, gerade Linien sieht. Das ist dann die Einstellung des Brenners, wie stark der Brenner eingestellt ist. Dann gibt es eine hellblaue Linie, die ist für die Lüftung oder wie stark das Gebläse bläst. Und noch eine grüne Linie, die für die Trommelgeschwindigkeit ist. Und noch eine andere Linie, rote, für die Exhaust, also die Temperatur, die rausgeht. Also ganz viel Daten, um auch einfach zu garantieren, dass wir am Ende kontinuierlich und einfach eine Konstanz am Ende, Beständigkeit.
Fragt sich ja der Laie, wie haben die Leute das früher gemacht?
Auch. Damals hat man halt auch nach Gefühl geröstet. Das hat bestimmt auch immer gut geklappt. Aber zwischendurch stand man dann wirklich mit einem Zettel und einem Stift daneben und hat sich alle 30 Sekunden die Temperatur notiert und hat das Ganze dann per Hand danach halt wiedergegeben und wusste dann, okay, bei der Temperatur beispielhaft 150 Grad stelle ich den Brenner auf diese Stärke. Und dann weiß ich, dass die Bohne danach bei 200 Grad knackt. Notieren wir das auch. Das heißt, man hatte natürlich ein anderes Handwerk, weil heute die Digitalisierung und dieser Prozess, der vereinfacht uns das Ganze, weil der das für uns aufzeichnet online schon. Wenn das Ganze rauskommt, haben wir sogar noch, dann können wir so weit gehen und haben sogar ein Farbmesser. Das heißt, wir können am Ende sogar mit einem Sensor garantieren, okay, so hell ist die Bohne, das ist die dunkel. Das heißt, wir wissen am Ende, die Charge, die wir davor geröstet haben, ist genauso dunkel, genauso hell wie davor.
Und der Laie sagt jetzt, je dunkler, desto bitterer.
Ja, hat er nicht ganz unrecht. Also irgendwann wird es halt schon recht kräftig und bitter. Also wenn wir den Kaffee sehen, dann sieht der schon etwas heller aus als so den klassischen Kaffee, den man vielleicht doch von einigen italienischen Herstellern so gewohnt ist aus dem Supermarkt. Je länger ich röste und je dunkler ich röste, desto mehr Aromen verliere ich. Weil Aromen sind am Ende ein volatiler Bestandteil des Kaffees, der, wenn es irgendwann ganz lange heiß ist da drin, dann werden die lange verdunsten und dann sind die nicht mehr in der Bohne da. Natürlich kann ich, je länger und dunkler ich röste, kann ich eine andere Balance schaffen. Weil je mehr Bitterstoffe ich im Kaffee habe, desto weniger empfinde ich die Säure. Am Ende ist es immer ein Spiel, wie viel Süße, wie viel Säure, wie viel Bitterstoffe habe ich im Kaffee. Je dunkler ich röste, desto mehr Körper- oder Mundgefühl bekomme ich auch im Kaffee hinein. Hängt natürlich davon ab, auch wie ich den Kaffee trinken möchte. Wir rösten einen Filterkaffee anders, als wenn wir einen Espresso-Kaffee rösten.
Klar, Frage nur, Espresso darf dunkler sein, weil er schneller durchgepresst wird?
Kommt auf die Bohne an. Jede Bohne ist ja auch so ein bisschen eine Bohne vielleicht aus Kenia, sieht zum Teil viel, viel dunkler aus, liegt dann aber einfach an der Beschaffenheit dieser Bohne. Und ein Kaffee aus Indien sieht vielleicht schon viel, viel heller aus, möchte aber noch ein bisschen länger in der Maschine bleiben, weil er eine andere Dichte hat. Also Faktoren spielen damit rein und der Geschmack zählt am Ende. Wenn wir sagen, jetzt ist der Kaffee so, dass wir ihn gerne trinken und sagen, jetzt können wir uns vorstellen, jetzt haben wir das Beste rausgeholt, dann sagen wir, okay, dann machen wir so weiter.
Ja, was mich im Moment fasziniert, bin ich per Zufall drauf gestoßen, ist die Tatsache, dass ich einen ganz tollen Geschmack im Mund hatte, als ich einen vietnamesischen Filterkaffee durch so einen Blechfilter irgendwie durchlaufen lassen. So ein kleiner. Also wirklich pro Tasse. Und das ist ein unglaubliches Aroma.
Ich kenne das selber noch. Ich habe damals neben dem vietnamesischen Restaurant gearbeitet und ich weiß aber noch, dass der ehemalige Chef mir immer diesen Kaffee vorbeigebracht hat. Und der ist wirklich, der ist ja auch so ganz süß und dann gibt es dann noch immer so einen kleinen Schluck Kondensmilch obendrauf, der das Ganze natürlich auch sehr intensiv macht. Also den Kaffee, den ich damals dort kannte, der war dann meistens nach dem Rösten, wird da immer noch ein bisschen Aroma beigegeben. Deswegen ist der dann noch ein ganz besonderer Geschmack.
Okay.
Ja, heutzutage sind wir schon nach dem Third Wave Kaffee. Sagt man jetzt, man möchte den Kaffee so genießen, wie er eigentlich am Strauch ist. Heutzutage kommt jetzt schon die nächste Welle wieder, wo man nach dem Abpflücken des Strauches sagt, okay, ich möchte jetzt aber unbedingt ganz andere Aromen mit in meinem Kaffee haben. Dann packt man zum Beispiel Ananas, Erdbeeren, Rosenblüten mit in den Kaffee, wenn er noch im grünen Zustand ist, in die Boxen und lässt das Ganze fermentieren. Und diesen Geschmack, den bekommt man am Ende auch in der Tasse. Man gibt ihn halt am Ende nicht künstlich dazu, man gibt ihn halt vorher dazu. Für mich ist es so ein bisschen eine Verfälschung des eigentlichen Kaffeegeschmacks, aber wenn man mal einen intensiven Geschmack dazu probieren möchte, kann man natürlich auch, das nennt man dann Co-Ferment, so einen Kaffee probieren und der, ja, der ändert einfach den Geschmack erheblich des Kaffees und der schmeckt zum Teil auch sehr, sehr, es ist einfach ein parfümierter Geschmack, der dann aufgesetzt wird.
Sind das dann einfach manchmal einfach auch so Modesachen? Also wie beispielsweise dieser Katzenkaffee, wo Katzen nun den Kaffee gefressen haben und der anschließend auf natürlichem Weg die Katze wieder verlässt, um dann geröstet zu werden. Aufs erste Hinhören denken sie, mein Gott, darf das wahr sein?
Ja. Vor allem, das ist am Ende nur Geldmacherei. Also das kann anders schmecken. Ich habe es persönlich aus Versehen einmal probiert. Hat mir ein Freund mitgebracht aus dem Urlaub, bis ich dann gesehen habe, ah, Schleichkatze, oh, ja. Weil am Ende werden diese Tiere in Käfigen eingesperrt, da gibt es nichts zu essen, da ist ein Drahtgitter drunter und dort werden die Tiere halt mit dem Kaffee Kirschen gefüttert, bekommen nichts anderes zur Verfügung und am Ende macht der Mensch da Geld und die Tiere leiden. Das muss nicht sein.
Bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich hier mal eine Privataudienz bei dir gekriegt habe, wenn ich als Städtereisender nach Bremen komme. Was habt ihr dem zu bieten? Weil ich habe gesehen, unten im Haus, also dort, wo man reingeht, da ist er zuallererst einmal ein großes Café und dort gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Sorten und Zubereitungsarten. Und ich habe gehört, es gibt auch Kaffeeseminare. Genau. Kannst du ein bisschen was erzählen?
Kaffeeseminare kann man natürlich nochmal, wenn man sich das wünscht, explizit besuchen. Die bucht man sich, dann wird man von unseren lieben Kollegen nochmal durchs Haus geführt, bekommt ein bisschen Historie zum ganzen Kaffee, zum Haus und kann dort einmal noch Kaffee in den unterschiedlichsten Formen wahrnehmen. Das kann man als Filterkaffeeseminar, als Espresso-Seminar, man kann einen Latte-Art-Kurs besuchen, man kann auch nur eine Führung durchs Haus machen. Ob man den Kaffee unten im Store als Filter trinken möchte, als Espresso trinken möchte, das kann man alles dann entscheiden. Wir haben unten vom auch modernen Strawberry Matcha Latte, den man sich so gerne wünscht heutzutage, bis zu einem klassischen Espresso haben wir wirklich alles dabei. Das ist direkt hier im Jakobshof 1, direkt hinter der Stadtwaage, im historischen Gebäude. Das ist sehr schön. Ja, ist, würde ich sagen, noch recht klein und schnuckelig unten gehalten.
Ja, und wenn Sommer ist, kann man auch draußen sitzen, wenn es nicht gerade regnet.
Mit einem Seis Cold Brew oder wir haben jetzt auch sogar... Das nennt sich Nitro-Kaffee. Das heißt, Kaffee wird wie, vielleicht der ein oder andere kennt es ja mit Guinness, wo man dann Stickstoff mit drin hat. Und dann bekommt man quasi ein schaumiges Kaltgetränk. Dazu ist im Sommer auch ganz erfrischend, wenn man mal sagt, oh, so ein heißer Kaffee schmeckt mir gerade nicht so gut. Dann gibt es das Ganze natürlich auch mit Stickstoff versetzt. Schmeckt auch, perlt auch ganz, ist ganz interessant vom Geschmack. Man kann es aber auch als Eis, also es gibt das Ganze als Eisgetränk. Für die klassischen Trinker im Sommer ein Affogato, also eine Kugel Eis mit einem Espresso, auch immer lecker. da hat man schon ganz schön viele Möglichkeiten.
Ich will nochmal auf die Kaffeeseminare zurückkommen. Was kann ich da de facto lernen? Du hast ja eben ja schon gesagt, ich kann das Filterkaffeeseminar machen und dieses und jenes. Was lerne ich denn dabei? Ich sag jetzt mal, ich habe jetzt so einen Halbautomaten zu Hause und sage, ich will jetzt mit dem Kaffee und der Maschine und allen möglichen Sachen pfleglich umgehen und will den besten Geschmack für mich herausholen. Kann ich das in dem Seminar lernen?
Auf jeden Fall. Man muss natürlich schauen, so, was für eine Maschine habe ich. Wenn man einen Vollautomat hat und ein Espresso-Seminar besuchen würde, dann liegt der Fokus etwas mehr auf den Siebträgermaschinen. Aber man hat bei uns auch ein klassisches Kaffeeseminar. Und wenn man einen Vollautomaten zu Hause hat und nicht weiß, oh, irgendwie mein Kaffee schmeckt immer so sauer oder so bitter, was kann ich da noch machen? Dann kann man auch einfach mal bei uns in den Store kommen und sagen, was muss ich da ändern oder verstellen? Da helfen wir sehr, sehr gerne weiter. Am Ende ist es natürlich auch eine technische Einstellung der jeweiligen Maschine. Da kennen wir jetzt nicht alle Maschinen parat und im Notfall sagen wir einfach, ja, dann bring die Maschine mit zum Kurs. Also wir haben da schon ein paar Mal hier gehabt, dass Leute wirklich ihre Siebträgermaschine mitgebracht haben und dann daran geübt haben, weil sie einfach wissen, okay, wenn ich die Maschine hier richtig eingestellt habe, dann habe ich danach ein ganz anderes Verständnis davon. Das fängt dann beim Wasser an, was vorher gefiltert wird und hört dann am Ende natürlich beim fertigen Getränk auf.
Das heißt, Wasser ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil und da geht es dann wahrscheinlich nicht nur um Kalk, sondern auch noch um andere Inhaltsstoffe.
Genau, wir haben jetzt bei uns hier den Luxus, dass wir eine Osmoseanlage vorhaben. Kalk und andere Stoffe reduzieren wir, um auch die Maschine zu schonen. Das heißt, eine Siebträgermaschine, die jetzt in Bremen haben wir Gott sei Dank recht weiches Wasser noch. Aber wenn wir jetzt etwas weiter südlich gehen, wer kennt das nicht, im Wasserkocher, man setzt einmal das Wasser auf und danach darf man ihn direkt sauber machen. Das macht natürlich so eine Siebträgermaschine leider perspektivisch kaputt. Das muss dann wieder entkalkt werden. Einige Aromen kommen auch nicht so stark zur Geltung. Da gibt es zwei Firmen, die, da wird dann heute extra sogar Filter, so Filterkartuschen, die man sich unter den Wassertisch quasi installieren kann. Und dort kann man das Wasser filtern. Da wird noch ein bisschen Magnesium zum Teil beigefügt, weil es den Kaffeegeschmack noch etwas hervorhebt. Und einzelne Nuancen des Kaffees sind dann wirklich besser schmeckbar. Also am Ende weiß jeder, wenn er zu Hause Wasser probiert, das schmeckt ganz anders als im Urlaub. Am Ende ist Kaffee zu einem Großteil Wasser und das schmeckt man auch.
Was kann ich jetzt vielleicht noch lernen? Wir haben ja vorhin so kurz drüber geredet, vielleicht doch mal einen Test zu machen. Ich habe festgestellt, wenn ich zwischenzeitlich, ich gebe die Maschine zum Beispiel in die Wartung und muss jetzt eine Woche warten, bis die durchgecheckt ist, wenn irgendwas anderes ist, dann greife ich wirklich auf den super alten Filter zu.
Wir können ja mal in unseren schönen Schrank gehen und dann suchen wir uns einen Filter aus von den ganzen, weil es gibt... Wir haben hier vorne noch eine ganz, das klassische, das amerikanische, die Chemex, French Press oder Drückerkanne.
Eieiei.
Eieiei, genau. Wir können, hier haben wir noch die Karlsbader Kanne zum Beispiel, auch recht selten gesehen. Das ist einfach auch nur ein Keramikfilter. Dann haben wir von Aeropress, ist auch noch heutzutage eine sehr gute Lösung für Leute, die gerne reisen, wo man am Ende sagt, ich möchte unbedingt... quasi eine mobile Lösung haben, wo ich nicht so viel Platz habe, ist natürlich eine Kunststofflösung. Dann haben wir das Ganze noch als Glasfilter. Das ist von Hario, das ist ein japanischer Hersteller. Dann haben wir noch eine andere Herstellung, das nennt sich Origami-Filter, auch vor allem sehr schön mit anzusehen. Dann gibt es Flachbettfilter, Spitzfilter. Alternativ hat man einen Filter von Kono, heißen die. Die sind jetzt noch, das ist nochmal ein anderer Winkel. Momentan mein persönlicher Favorit, das ist ein Filter aus Metall, etwas fester, Grey Kano. Am Ende macht jeder Filter ein anderes Produkt. Und das können wir gleich auch mal vergleichen. Dann machen wir einfach einen Kaffee einfach denselben Kaffee sogar in unterschiedlichen Filtern und der schmeckt immer ein bisschen anders.
Vom Kunststoff her, Kunststoff, Porzellan, Keramik, Glas. Glas. Das macht ja sicherlich beim Geschmack auch was aus. Obwohl, ja. wenn ich da jetzt noch Papier reintue, dann ist es wahrscheinlich wieder egal.
Genau, das Papier sorgt ja dafür, dass am Ende sogar die Kaffeeöle werden in Papier gebunden und man bekommt einen klareren oder einen saubereren Kaffeegeschmack raus. Wenn man etwas kräftiger und mehr Körper wünscht und mehr mit diesen kleinen Schwebestoffen den Kaffee trinken möchte, dann kann man natürlich auch eine French Press nehmen. Das ist am Ende ja der persönliche Geschmack. Natürlich jetzt alles nur ein Handfilter.
Was ja nicht schlimm ist. Wichtig ist ja nur, ich denke mal, dass ich nicht beispielsweise in meinem Wasserkocher das Wasser zum Kochen bringe und dann lasse ich 10 Minuten stehen und dann sage ich, ach, ich wollte ja meinen Kaffee aufbrühen und dann gieße ich das drüber, weil dann habe ich schon den ersten Fehler gemacht.
Also es ist ähnlich wie beim Tee. Man möchte nicht ganz, ganz kochendes Wasser nehmen, denn wir extrahieren ja aus dem Kaffeepulver am Ende die Aromen, sowohl das Koffein als auch die ganzen Geschmacksaromen, die wir haben. Und je heißer das Wasser ist, desto mehr extrahieren wir natürlich aus dem Ganzen auch. Das heißt, nicht nur der Mahlgrad ist wichtig vom Kaffee, als auch die Wassertemperatur und die Wasserzusammensetzung, was wir eben schon angesprochen
haben. Was ist da ideal?
Je dunkler der Kaffee geröstet wurde, desto weniger heiß sollte das Wasser sein. Wenn man sagt, Pi mal Daumen, so 91, 92 Grad ist so mein Roundabout, der Wert, mit dem man erstmal gut fährt. Und wenn man dann möchte, oh, ich möchte jetzt aber noch ein bisschen kräftigeren Kaffee machen, dann nimmt man heißeres Wasser. Wenn ich sage, oh, der ist mir jetzt ein bisschen zu bitter, dann nicht ganz so heißes Wasser nehmen oder auch den Mahlgrad ändern. Das ist dann das Nächste. Pi mal Daumen, wenn etwas zu bitter und zu kräftig ist, kann man immer schon mal gröber drehen, dass das Ganze etwas schneller durchläuft. Wenn es zu sauer wird, dann ist der Kaffee, das ist eine Tendenz dafür, dass der Kaffee zu schnell durchgelaufen ist, dann würde ich feiner drehen. Und bei einem Siebträger fängt man halt an, okay, wie viel Kaffee habe ich reingepackt, wie viel Kaffee bekomme ich raus. Dadurch hat man halt mehr Kontrollmechanismen. Und bei einem Vollautomaten macht das Gerät halt schon sehr viel, wobei natürlich das alles in einem abgeschlossenen System stattfindet. Das heißt, dieser Vollautomat kann gewisse Prozesse oder gewisse Vorgänge gar nicht so gut machen, vielleicht wie es ein Siebträger kann. Am Ende ist es auch eine Sache, möchte ich jeden Morgen erstmal die Siebträgermaschine vorheizen, dann mir einen Espresso-Shot ziehen, um das Ganze dann wieder sauber zu machen. Denn säubern muss man beide Maschinen.
Bei der Siebträgermaschine brauche ich ja dann auch noch, steht ja hier auch nebendran noch eine Kaffeemühle. Und die sollte ja nun auch jetzt nicht der letzte Schmutz sein, ist dann vielleicht was Besseres.
Am Ende ist natürlich die Mühle, würde ich persönlich sagen, ist sogar noch wichtiger als die Maschine, die danach geschaltet ist, leider. Wir haben von bis, es gibt unterschiedliche Mahlscheiben. Es gibt ganz klassisch so Schlagmahlwerk, das ist leider das, was am wenigsten für irgendwas von der Kaffeezubereitung geeignet ist. Denn da bewegen sich nur zwei Messer und hauen das, was noch im Ganzen ist, grob und fein. Wobei man dann aber einige grobe Teile hat, aber auch ganz, ganz viele ganz feine Teile. Wir möchten, dann spricht man wieder von einer Mahlgutverteilung. Also wie homogen ist am Ende mein Produkt, wie gleichmäßig. Und die meisten Mühlen, die wir hier sehen, ich glaube sogar alle, ist ein Scheibenmahlwerk. Das heißt, da sind dann zwei Scheiben, die den Kaffee möglichst gleichmäßig mahlen, aber auch nicht zu homogen, weil man hat festgestellt, wenn der Kaffee ganz homogen wird, schmeckt er auch nicht mehr so, wie man es erwartet. Und dann gibt es unterschiedliche Mahlscheibengrößen. Am Ende ist die Mühle wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um auch einfach einen leckeren Kaffee zu erzeugen. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann greife ich sogar zu einer Handmühle. Das geht auch. Also wenn man zu Hause noch eine Handmühle hat, dann geht das erstaunlich gut. Ein kleiner Tipp nebenbei ist, wenn der Kaffee unten so ganz viel Pulver und Staub macht, dann lohnt sich das manchmal so einen kleinen Zerstäuber zu nehmen und die Kaffeebohnen einmal vorher mit so einem ganz kleinen bisschen, einfach nicht viel Wasser, aber so einen Sprühstoß mit Wasser einzubringen, dann zu schütteln und dann ist diese Elektrostatik schon mal gebunden. Das ist auch immer ein guter Tipp schon mal.
Der Meister spricht. Gut, dann testen wir doch mal.
Ja, was wollen wir trinken? Vier unterschiedliche Kaffees, die wir alle ausprobieren können, aus allerlei Ländern. Eins davon ist ein Blend, einer aus Tansania, einer aus Rwanda und einer aus Kolumbien. Und die unterscheiden sich nicht nur vom Land her, sondern auch von der Aufbereitungsmethode. Das heißt, der gewaschene Kaffee wird anders schmecken, denn tendenziell schon als ein Natural oder in diesem Fall sogar anaerob, also ohne Luft, wenn der Kaffee sonst trocknet, in der ganzen Kaffeekirsche auf den Plantagen, dann wird dieser sogar unter Sauerstoffausschluss in Fässern dort gelagert. Und diese Fermentation sorgt nochmal für andere Aromen, vor allem für, man spricht da meistens von so etwas laktischeren, also man hat eher diese Erdbeernoten, Honigmelone, die ja auch so ein bisschen manchmal so fermentierte Noten hat, die kommen dann mehr dort durch. Genau, und der andere, das ist unser, wir nennen ihn Fessler, weil der Farmer, Herr Fessler, ist halt der Besitzer der ganzen Farm. Und dann bewerten wir den Kaffee immer noch nach Scoring. Also, wie ist der Kaffee bewertet? Je mehr Punkte, desto tendenziell komplexer, feiner, besonderer ist der Geschmack. Ob der dann immer leckerer ist, muss jeder selbst entscheiden. Also, am Ende ist es nicht so, wir sagen, oh, der Kaffee schmeckt, hat einen Scoring von in dem Fall sogar 87 Punkten, was schon sehr, sehr gut und sehr, sehr lecker ist. Aber am Ende mag nicht jeder einen Kaffee, der danach Pfirsich, Eis, die Honig und Papaya schmeckt, sondern vielleicht möchte jemand einen Kaffee haben, der schokoladig, nussig und ein bisschen süß ist. Mhm. Und das ist, das kann dann jeder bei uns selber entscheiden. Das steht auch drauf direkt. Und hier zum Beispiel bei unserem Stammhausfilter, unserem Blend, dann haben wir einen brasilianischen Kaffee dort mit drin und einen indischen Kaffee mit drin. also ein 100% Arabica-Blend. Und dieser Blend ist, ich würde jetzt persönlich sagen, den trinken meine Eltern gerne. Der schmeckt vollmundig, schokoladig, der ist aber nicht langweilig. Da passiert auch ein bisschen was und der ist nicht ein klassischer Kaffee-Geschmack, wo man sagt, der ist aber bitter. Ich finde persönlich, das ist ein Kaffee, wenn man mal Specialty-Kaffee testen will, dann ist das so ein guter Einstieg. Ja.
Hast du Lust auf einen? Lust auf einen?
Kaffee, dein Duft hüllt mich ein. Kaffee, ich fühle mich daheim, ganz egal wo ich bin, das machst du und der Duft von
Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee every moment of my life.
They've got an awful lot of coffee in Brazil.
Die Tasse Kaffee.
Kaffee da, Koffein muss her, alternativ trinke ich den Whisky leer.
A-F-F-E-E, trink nicht zu viel
Kaffee. Ich brauch Kaffee.
Kaffee, Kaffee,
Kaffee. Ohne Kaffee am Morgen beginnen die Sorgen.
Ich sitz mit Kaffee am Frühstückstisch. Mein Leben ist so geil, alles läuft wie im Film.
Kaffee ist für dich. Klingt es nicht unheimlich zärtlich?
Morgens aufstehen, erst mal ein Kaffee, dann kurz Frühstück, dazu ein Kaffee. Auf dem Weg ins Büro, erstmal Kaffee to go. Im Büro angekommen, erstmal ein Kaffee.
Jetzt probieren wir mal ein paar dieser Kaffees. Ich hole mal noch gerade eine Waage für den letzten. Dann hätten wir 4 verschiedene Kaffees und dann holen wir uns noch mal die 4. unterschiedliche Kaffeeaufbereitungslösung. Dann haben wir 4 unterschiedliche Filterkaffees am Ende und können mal schauen, ob jeder Kaffee wird anders schmecken. Und dann können wir mal bewerten, was der leckerste Kaffee von den ganzen ist.
Riecht sehr intensiv, finde ich.
Ist gut, oder?
Ja. Das ist der Stammhausfilter. So, jetzt kommt der Kaffee aus Ruanda. Jetzt kann ich nachvollziehen, dass da Erdbeere zum Beispiel draufsteht.
Ja, ne?
Die riecht man klar raus, obwohl sie nicht drin ist. Aprikose, rote Traube, Schokolade. Da habe ich geruchstechnischen Probleme. Aber vielleicht ist es jetzt auch schon zu viel.
Ich habe überall für jeden Kaffee die gleiche Menge an Kaffee abgewogen. Und dann brühen wir die fast gleichzeitig. Ich würde immer 2 gleichzeitig brühen, parallel auf. Und probieren die gleich einmal.
Jetzt wird aufgegossen.
Genau. Am Anfang, wenn der Kaffee vor allem sehr frisch ist, kann man immer sehr gut am Anfang erkennen, wie frisch der ganze Kaffee ist. Und die ersten 50 Gramm an Wasser, die ich jetzt drauf gebe, die mache ich nur drauf, damit man am Anfang der Kaffee so ein bisschen, das nennen wir Blumen, damit ihr das Gas, was im Kaffee enthalten ist, dass sich das schon mal lösen kann. Man sieht, der blubbert hier ganz, ganz dolle nach oben. Wenn das gar nicht der Fall ist, dann hat man meistens einen etwas älteren Kaffee aus Versehen erwischt. Ja, und je nachdem, was für ein Kaffee der hat, läuft der unterschiedlich schnell ab. Man sieht schon, der Kaffee stockt ein bisschen mehr, der Kaffee läuft ein bisschen einfacher durch. Je nach Land und Beschaffenheit läuft auch jeder andere Kaffee, obwohl wir jetzt das sind die gleichen Filter, also die gleiche Beschaffenheit, läuft der Kaffee unterschiedlich ab. Was ich empfehle, ist immer einmal durchzurühren, denn das, was am Anfang in die Tasse läuft, ist nicht das, was am Ende durchläuft, weil man einfach unterschiedliche Extraktionen hat. Also der Kaffee, der am Anfang drin ist, schmeckt anders als der Kaffee am Ende. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Mokka-Pot zu Hause hat, wenn der fertig ist, einmal durchrühren, der schmeckt viel besser und gleichmäßiger. Wenn man so einen großen hat und am Anfang Kaffee trinkt, am Ende wundert man sich immer, warum schmeckt der Kaffee so anders. Einmal durchrühren, dann schmeckt der Kaffee besser.
Das heißt, selbst beispielsweise bei den türkischen Mokkas oder den griechischen Kaffees, weil die bereiten ihn ja zwar genauso zu, aber er darf nicht türkischer Mokka heißen, wäre es empfehlenswert, nach dem Aufbrühen einmal durchzurühren und sich dann setzen zu lassen?
Ja. Einmal, also das mit dem Setzen am Ende, der Kaffee ist ja auch noch sehr, sehr heiß. Wenn wir den direkt trinken, dann passiert nicht viel, außer dass man sich verbrüht. Dementsprechend, ich warte immer ganz gerne, bis der Kaffee ein bisschen abgekühlt ist, einfach, also nicht mehr kalt ist, aber einfach nicht mehr so unglaublich heiß. Ich gieße mal, ich bin nicht geizig, ich gieße nicht ganz so viel ein, damit er nicht ganz so kochend ist. Und dann können wir uns gleich mal durchprobieren.
dann fangen wir jetzt hier auf der Seite an.
Es wird bestimmt ein Kaffee dabei sein, der sagt, oh, das ist nicht mein Favorit. Es wird vielleicht auch ein Kaffee sein, wo man sagt, oh, das habe ich ja so noch nie probiert.
Ja, ja. Auf den ersten Geschmackstest würde ich sagen, hat auch doch noch ganz gut Säure.
Natürlich, so ein Eistee oder Pfirsich, wenn man sagt Pfirsich, Honig oder Papaya, diese Säuren oder diese Bitterstoffe am Ende oder astringierenden Sachen, die sind je nach Kaffee halt auch unterschiedlich stark. Dieser gewaschene Kaffee ist ja recht hell geröstet, dementsprechend wird der verhältnismäßig auch etwas fruchtiger sein als andere. Ja. Das ist immer die, wie ist man oder was für einen Kaffee trinkt man sonst gerne zu Hause. Wenn man sehr kräftig italienisch röstet, nimmt man Kaffee tendenziell auch anders natürlich wahr, als wenn wir den ganzen Tag so ganz helle Röstung trinken.
Ja, ich sag jetzt ganz ehrlich, auf Frucht wäre ich gekommen, auf Pfirsich nie.
Das ist aber so ein bisschen so dieses Schwarztee, das ist leicht.
Mhm.
Das ist ja sowas, dieses, am Ende ist es so leicht verstumpfer wird und dieses am Anfang so, ich finde schon, das ist so, diese, so ein bisschen so eine Pfirsichnote, wenn man daran erinnert, so ein Pfirsichtee. Ich meine, wenn man jetzt ich trinke jetzt auch nicht so viel Eistee in meiner Freizeit, aber wir hatten letztens halt einen selbstgemachten Eistee hier von einer Firma, die uns vorgestellt wurde und das hat uns einfach sehr, sehr stark daran erinnert. Ansonsten, das war so ein natürlicher Eistee, der gemacht wurde. Ich würde fast schon sagen, das wird gleich wahrscheinlich ein Favorit sein, würde ich fast schon behaupten.
Der heißt ja auch nicht umsonst Stammhaus. Also ich meine, irgendwas werdet ihr euch ja dabei gedacht haben. Wir sagen, das ist ein Kaffee, der schmeckt ziemlich vielen.
Ja. Wollen wir was ganz Extremes probieren?
Ja.
Dann auf nach Ruanda.
Also das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da bin ich nicht mehr sicher, ob das Kaffee oder Tee ist.
Der hat ja sowas so erdbeersahnig, Erdbeersahnebonbon. Wenn man diese Erdbeersahnebonbons kennt, dann erinnert dieser Kaffee schon fast an sowas. Das ist halt sehr, sehr speziell. Und das zeigt auch nochmal, wie vielseitig Kaffee kann. Da ist nichts beigemischt. Das ist alles nur die Bohne geröstet. Vielleicht ist auch Rosine eher.
Das erinnert mich ein bisschen so an Nussschokolade.
Ja. Sei es Nusspli oder sowas, dieses Rosinige.
Ja.
Wenn man das.
Mhm. Das sollte da noch drin sein. Rote Traube, Aprikose. Ich suche nochmal die Aprikose.
Zu guter Letzt, das Stammhaus. Mal gucken. Jetzt schmeckt er fast schon ein bisschen bitter im Abgang.
Ja, ein bisschen bitter, aber das ist das, was ich jetzt an Kaffee oder auch an Filterkaffee am ehesten gewöhnt oder gewohnt bin.
Ja, aber er schmeckt trotzdem noch ein bisschen anders immer. Also es ist nicht so der klassische Kaffee.
Nuss, ja. Schokolade schmecke ich jetzt im Moment gar keine. Aber.
Vielleicht ist eine Milchschokolade. Wir haben natürlich jetzt auch so viel Kaffee getrunken.
Ja.
Irgendwann wird man, auch wir, wenn wir unseren Kaffee probieren, wir spucken den leider sonst weg. Weil wir, wenn wir jetzt 20, 30 Kaffees hier probieren, irgendwann, es wird mehr und mehr Kaffee, den man trinkt. Irgendwann kann man nicht mehr. Was ich immer empfehlen kann, ist zwischendurch ein Wasser zu trinken, um den Geschmack nochmal so ein bisschen auf der Zunge nochmal clean zu machen.
Ja.
Ich hole uns mal ein Wasser gerade.
Ich bin Otto Normalbanause. Ich bleibe bei dem hier.
Ja?
Ja, in der Tat.
Dann haben wir alles richtig gemacht, weil der soll auch, das ist ein Kaffee, den wir auch bewusst so gebaut haben, um zu sagen, der ist was Besonderes. Der schmeckt nicht wie der, ich sag mal, 0815 Kaffee, aber der, wie sagt man, der ist gefällig. Also am Ende der ist was Besonderes, aber der überfordert einen nicht. Und ich möchte vielleicht auch morgens nicht als ersten Kaffee einen Kaffee trinken, der dann nach Erdbeer und irgendwie, der nach Erdbeer, Honigmelone und Kirsche schmeckt. Das ist vielleicht nicht der gute Start.
Das war eine tolle Erfahrung.
Freut mich.
Und man kann die ja als Besucher natürlich nach Voranmeldung komplett nachvollziehen. Also mein Erlebnis ist jetzt nicht mir alleine vorbehalten.
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man am Ende so ein Kaffeeseminar zum Beispiel bucht, dann bekommt man auch diese Kaffees zum Probieren bei uns auch gebrüht und kann sich dadurch schmecken. Und wenn man mal nur ganz kurz am Wochenende Zeit hat, kommt gerne bei uns unten im Café vorbei und da haben wir eine Probe aufgebaut, drei verschiedene Cafés, da kann man dann so ein kleines quasi so Wasserglas groß, also auch nicht eine Riesenmenge und da kann man dann einfach mal drei verschiedene Cafés probieren und wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, dann wird er natürlich auch gerne der Kaffee mal im Handfilter vorne direkt für einen zubereitet. Das ist gar kein Problem und sonst, besucht gerne unsere Kaffeeseminare, sei es, wenn ihr einen Siebträger habt oder einen Vollautomaten, besucht gerne das Espresso-Seminar und wenn ihr sagt, ich möchte noch unbedingt mal ein Herz auf meinen Cappuccino draufzaubern, dann haben wir auch ein Latte-Art-Seminar dafür.
Wow. Herzchen muss man ja auch üben.
Ja, von Herz bis, es gibt auch einen Kollege, der kann sogar ein Seepferdchen, einen Widder, einen Schwan. Schwan kriegen hier sogar recht, also am Ende kriegt man bestimmt hier auch mal einen Schwan im Store. Das ist, Hier vorne haben wir so eine Tafel, das ist alles möglich, dass man sich da drauf zaubert. Dann schmeckt der Kaffee natürlich direkt nochmal doppelt so gut.
Ja. Das war eine tolle Erfahrung, Florian. Danke.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Viel über Kaffee und Bremen gelernt. Einiges kommt noch. Nehmen wir als Beispiel den berühmten Kaffee Haag, langjährig das Synonym für koffeinfrei. Per Zufall entwickelt von Kaffeehändler Ludwig Roselius. Ja, das ist der, dem die Stadt auch den Publikumsmagneten Böttcherstraße zu verdanken hat. Es gibt noch viel zu entdecken. Die 3 Stunden bei Florian waren nur ein ganz spezieller Anfang. Die Reise durch die Hansestadt Bremen geht jedenfalls weiter im nächsten Podcast. Ihr vergesst bitte nicht, die kostenfreien Abos von Reiseradio Website und den kostenfrei hörbaren Podcasts, wahlweise bei Spotify, Google, Apple, Amazon, Podimo und so weiter. Bis zum nächsten Podcast habt ihr das bestimmt erledigt. Darauf einen Kaffee und so long.